Moment am meisten? Ziemlich gute Freunde. Und möglichst auch Freunde mit Geschenken. Vielleicht hat Merz ja was im Angebot. Nachrichten dazu mit Werner Schoninger.
Der ukrainische Präsident Zelensky kommt heute nach Berlin. Am Mittag ist ein Gespräch mit Bundeskanzler Merz geplant, wie Regierungssprecher Cornelius bestätigt hat. Unionsfraktionschef Spahn hat im rbb24-Inforadio gesagt, der Besuch von Zelensky sei ein klares Zeichen der deutschen Unterstützung für die Ukraine. Das gelte auch unter der neuen Regierung von Kanzler Merz.
Der kann und wird ihm zu sagen, dass die deutsche Führungsrolle auch in der Verteidigungsunterstützung für die Ukraine, dass das weiterhin gilt. Das ist ja auch das gemeinsame Verständnis in der Regierung, in der Koalition, im Koalitionsvertrag, nicht zuletzt auch die Lieferung an die Ukraine von Waffen. Ich denke, es macht wenig Sinn, über einzelne Waffensysteme zu reden. Putin darf ruhig im Unklaren darüber sein, was wir tun, was wir liefern, welche Möglichkeiten die Ukraine hat. Entscheidend ist, die Ukraine wird so ausgestattet, dass sie sich, dass sie ihre Heimat und auch unsere Freiheit verteidigen kann.
Unionsfraktionschef Jens Spahn, CDU. Die Unterstützung für die Ukraine ist eines der Themen beim Antrittsbesuch von Außenminister Wadephul heute in den USA. Der CDU-Politiker sagte kurz vor seinem Abflug nach Washington, die europäischen Verbündeten der Ukraine müssten sich eng miteinander abstimmen. Nur so könne Russland an den Verhandlungstisch gebracht werden. Konkret sprach Wadephul von weiteren Sanktionen, die die EU und der US-Kongress gegen Russland auf den Weg bringen könnten. In Washington will Wadephul mit US-Außenminister Rubio auch über die Lage im Gazastreifen und die internationalen Handelsbeziehungen sprechen. Das Bundeskabinett will am Vormittag Verschärfungen in der Migrationspolitik auf den Weg bringen. Unter anderem wollen Union und SPD den Familiennachzug einschränken. Aus dem Hauptstadtstudio Oliver Neuroth.
Es geht um Menschen mit einem sogenannten subsidiären Schutz, die also keinen Asylstatus haben, aber denen in ihren Heimatländern Folter oder die Todesstrafe drohen. Das sind zurzeit mehr als 350.000 Menschen, vor allem Syrer. Der Familiennachzug soll für 2 Jahre ausgesetzt werden. Innenminister Dobrindt sagt zur Begründung, das Asylsystem müsse entlastet werden, er wolle Anreize für Menschen nehmen, nach Deutschland zu kommen. Das kritisieren die Grünen. Es gebe nichts Geordneteres in der Migration als den Familiennachzug, sagt Parteichef Banaschak. Die Sicherheitsbehörden überprüften die Menschen, die über diesen Weg nach Deutschland kämen. Das seien vor allem Frauen und Kinder. Ein zweiter Gesetzentwurf, den das Kabinett heute beschließen will, sieht vor, dass die besonders schnelle Einbürgerung nach nur 3 Jahren nicht mehr möglich sein soll.
Die Spitzen von Union und SPD beraten heute über die wichtigsten Themen, die sie bis zur Sommerpause angehen wollen. Im ersten Koalitionsausschuss dürfte es vor allem um die Wirtschaftspolitik gehen. Geplant ist, Investitionen von Unternehmen steuerlich zu begünstigen. Außerdem soll über Maßnahmen gesprochen werden, um die irreguläre Migration einzudämmen. Die Regierungspartner haben vereinbart, dass der Koalitionsausschuss regelmäßig mindestens einmal im Monat tagt. So wolle man verhindern, dass es zu Streit in der Koalition kommt. Dem Ausschuss gehören 10 Männer und mit der SPD-Chefin Esken nur eine Frau an. Das hat zu Kritik geführt. Die USA erteilen vorerst keine Visa mehr für ausländische Studenten. Das Außenministerium hat Botschaften und Konsulate der USA weltweit angewiesen, keine neuen Termine für entsprechende Visa-Anträge zu vergeben. Das berichten mehrere Medien. Davon betroffen sind auch Austauschschüler, Praktikanten und Au-pairs. Unter anderem sollen demnach Social-Media-Kanäle der Bewerber gründlicher überprüft werden. Die US-Regierung wendet sich besonders gegen ausländische Studierende, die sich bei pro-palästinensischen Protesten engagiert oder Kritik an Israel geübt haben. Kritiker sehen darin einen Angriff auf das in der Verfassung garantierte Recht auf freie Meinungsäußerung. In Wriezen im Landkreis Märkisch-Oderland ist in der Nacht ein Feuer in einer Asylunterkunft ausgebrochen. Bei dem Brand sind 13 Menschen verletzt worden. Die Feuerwehr war mit rund 60 Kräften im Einsatz. Daniel Masto, rbb 24.
Laut dem Einsatzleiter der Wriezener Feuerwehr brannte eine Wohnung in einem Gebäude mit 18 Wohneinheiten. Das Haus wurde evakuiert. 6 Menschen mussten über die Drehleiter gerettet werden, davon 4 Kinder. 13 Personen kamen mit einer Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus. Auch Rettungskräfte aus dem Landkreis Barnim wurden hinzugezogen. Gegen 6 Uhr war der Einsatz beendet. Die Brandursache ist noch völlig unklar. Die Polizei hat die Ermittlungen übernommen.
Soweit die Nachrichten. Weitere Meldungen aus Berlin und Brandenburg auf rbb24.de. Das Wetter. Heute viele Wolken, kaum Sonne und verbreitet schauerartiger Regen, vereinzelt auch Gewitter. Dazu sehr windig bei maximal 18 bis 20 Grad. Aktuell in Berlin-Buch 15 und in Steglitz 14 Grad, in Frankfurt-Oder 13 und in Cottbus 16. Morgen am Feiertag mal Sonne, mal Wolken, überwiegend trocken bei 19 bis 21 Grad. Die Zeit 9.05 Uhr.
RBB 24 Inforadio.
Sandra Schwarte für Sie im Studio. Rund um das Berliner Regierungsviertel dürfte heute mit dem Auto nicht gut durchzukommen sein, vermutlich nicht mal mit dem Fahrrad oder zu Fuß. Der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky kommt nämlich zu Besuch, deswegen werden größere Teile der Innenstadt zur Sicherheitszone. Auf Zelenskys Besuchsprogramm steht natürlich auch ein Treffen mit dem Bundeskanzler, mit Friedrich Merz. Die Ausgangslage für dieses Gespräch fasst Hauptstadtkorrespondent Georg Schwarte zusammen.
Wenn es um die Ukraine, wenn es um Volodymyr Zelensky geht, dann wollte dieser Friedrich Merz immer schon gern vorn dabei sein.
Ich bin von den deutschen Politikern der Erste gewesen, der nach dem Ausbruch des Krieges dann am 1. und 2. Mai 2022 die Ukraine besucht hat.
Da war er noch Oppositionsführer und hatte dem damaligen Kanzler vorgeworfen, diese Ukraine links liegen zu lassen. 113 Tage erst nach Kriegsbeginn stieg Olaf Scholz damals in den Zug nach Kiew, weil der Hanseat Ergebnisse wollte, keine Bilder.
Ich werde nicht mich einreihen in eine Gruppe von Leuten, die für ein kurzes Rein und Raus mit einem Fototermin was machen, sondern wenn, dann geht es immer um ganz konkrete Dinge.
Der neue Kanzler Merz will auch ganz konkrete Dinge. Aber er weiß eben auch um die Macht von Bildern. Und da stand Merz schon 4 Tage nach seiner Kanzlerwahl in Kiew mit Macron, Tusk, Starmer und mit viel Emotion.
Und ich bin persönlich auch ein Stück bewegt, dass es mir als Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland heute erlaubt ist, in diesem Kreis hier zu stehen.
Die Stimme, sie wackelte, aber die Botschaft, die kam rüber.
Wir stehen fest und bleiben fest an der Seite der Ukraine.
Ein neues Wir war geboren, ein Wir im Kiew-Format. Polen, Frankreich, Großbritannien, Deutschland. Zelensky weiß darum, ist dankbar dafür.
Diesmal United Europe in Ukraine.
Merz, der neue Außenkanzler. Er will Zelensky auch heute nicht als vielstimmiger Chor, sondern mit einer Stimme sagen, was geht.
Ich habe 2 Ziele gehabt. Das eine war, dafür zu sorgen, dass die großen Länder Europas mit einer Stimme sprechen. Und das haben wir hinbekommen.
Aber das zweite Ziel, diesen Trump und damit die USA im Boot zu wissen, ungewisser denn je.
Ich versuche alles, ich weiß nicht, ob mir das gelingt, das liegt ja nicht allein an mir, aber ich versuche alles, die Amerikaner jetzt an unserer Seite zu halten.
Die New York Times spricht mit Blick auf den erratischen US-Präsidenten von einem strategischen Vakuum. Auch darüber wird Merz heute mit Zelensky reden. Was, wenn Washington Waffen und Geld streicht? Muss Europa am Ende in den USA amerikanische Waffen kaufen, um sie in die Ukraine durchzureichen? Der Kanzler klingt da erstaunlich undiplomatisch.
Ich sag's mal etwas salopp, alles, was wir bezahlen, dazu ist Trump bereit zu tun.
Dass Zelensky, der alle Hilfe braucht, heute, 22 Tage nach der Kanzlerwahl, zu Merz fährt, den deutschen Bundeskanzler bereits zum 3. Mal trifft, sicher kein Zufall, sondern ein Bild mit Botschaft. Wir tun alles, aber wir haben auch alles getan für eine diplomatische Lösung. Der Außenkanzler Merz sagt es so.
Den Vorwurf, nicht alle diplomatischen Mittel ausgeschöpft zu haben, die es gibt, den kann uns nun niemand ernsthaft mehr machen. Oberhalb der Schwelle die weiße Fahne zu hissen, aufzugeben und das Land Russland zu überlassen. Oberhalb dieser Schwelle haben wir alles getan, was möglich war, um mit Putin und Russland ins Gespräch zu kommen. Bisher erfolglos.
Heute also Zelensky in Berlin. Es wird um neue Sanktionen gegen Russland gehen, um weitere Waffen. Und ja, das Wort Taurus dürfte auch wieder fallen. Zum Ärger von Kanzler Merz.
Putin kann gut Deutsch, der musste nur jeden Abend die Tagesschau gucken, um zu wissen, was Deutschland und was die Europäer planen. Und das, finde ich, ist ein strategischer Vorteil für ihn und ein strategischer Nachteil für uns. Warum sollen wir das fortsetzen?
Heute 13 Uhr Pressekonferenz im Kanzleramt, danach ein Treffen mit dem Bundespräsidenten. Es wird Bilder geben, aber Bilder mit Botschaften.
Das erwartet also Hauptstadtkorrespondent Georg Schwarte. 9:09 haben wir es jetzt. In die USA, wo die US-Regierung von Präsident Trump offenbar die nächste Stufe in ihrem Bestreben zündet, nur Menschen ins Land zu lassen, die vorher komplett durchleuchtet wurden. Mehrere Medien berichten unter Berufung auf ein Regierungspapier, dass erstmal keine neuen Visa für Studierende, für Au-pairs, für Austauschschüler ausgestellt werden sollen. Die Konsulate wurden demnach angewiesen, bis auf Weiteres keine neuen Termine dafür zu vergeben. Wer schon einen hat, kann den aber wohl noch wahrnehmen. Sebastian Hesse aus Washington dazu.
Der Visa-Stop soll so lange gelten, bis neue Richtlinien in Kraft treten, um Äußerungen der Visumsanwärter auf Social-Media-Kanälen zu überprüfen. Derartige Prüfungen hat es bislang nur bei eingeschriebenen Studenten, die sich an pro-palästinensischen Protesten beteiligt haben könnten, gegeben. Wie auch bei ihrer Fehde mit der Elite-Universität Harvard begründet die Trump-Regierung ihr Vorgehen mit angeblichem Antisemitismus an US-Hochschulen. Wie lange der jetzt verhängte Visa-Terminstopp dauern wird, ist unklar. Betroffen sind auch Teilnehmer an studentischen Austauschprogrammen, Austauschschüler und Au-pairs. An amerikanischen Hochschulen sind aktuell rund 1,1 Millionen ausländische Studenten eingeschrieben. Der Visumstopp wird auch wirtschaftliche Konsequenzen haben. Im Jahr 2023 sind rund 50 Milliarden Dollar durch ausländische Studenten ins Land geflossen.
Informationen von Sebastian Hesse waren das aus Washington. Heute ist der Tag der leichten Sprache. Die gibt es in Kochbüchern, in Comics und sogar für Gesetzestexte. Das Ziel dahinter ist, dass wirklich alle Menschen Texte verstehen können. Damit das funktioniert, gibt's Prüfgruppen und darin arbeiten Menschen, die selbst beeinträchtigt sind und denen Texte in leichter Sprache dann helfen. RBB24-Reporterin Lisa Splanemann hat sich im Büro des Lobbyverbands Bundesvereinigung Lebenshilfe angesehen und angehört, wie das läuft mit diesen Prüfungen.
Sie bekommen einen großen blauen Sack.
Benny liest einen Textausschnitt vor. Er ist einer der 7 Prüferinnen und Prüfer, die heute einen Artikel für die neue Beilage mit leichter Sprache der Verbandszeitung prüfen.
Roten Bollerwagen geladen.
Autorin Ina Bayer, die den Text geschrieben hat, will von der Prüfgruppe wissen, ob ihre Übersetzung funktioniert.
Gibt es was zu dem Text zu sagen? Habt ihr das soweit verstanden? Ja. Habt ihr Fragen?
Ja. Nö.
Ja. Bollerwagen.
Bollerwagen.
Was ist ein Bollerwagen?
Soll ich euch das Bild dazu zeigen, dass ihr wisst, was es ist?
Ja.
Das rote Ding hier?
Ah ja.
Alle in der Prüfgruppe sind speziell ausgebildet worden. Sie sitzen an einem großen weißen Tisch. An der Wand ein großer Bildschirm mit dem Text in größerer Schrift. Immer ein Satz pro Zeile, Überschriften sind fett markiert. Die Gruppe trifft sich alle 2 Wochen. Rechtstexte, Magazinartikel, politische Forderungen, all das wird bei den Treffen genau unter die Lupe genommen. Die Prüfer diskutieren über Satz, Wortlänge, Schreibweisen oder Begriffe.
Bollerwagen, darf das in einem Wort geschrieben sein oder hättet ihr da gerne einen Bindestrich? Ist das schwer zu lesen?
Ohne Bindestrich.
Ja, ohne Bindestrich.
Ja, ohne Bindestrich.
Alles klar. Okay.
Nur die Experten können sagen, wenn etwas fehlt. Das ist die klare Arbeitsauffassung von Ina Bayer. Hier gilt, die Zielgruppe als Expertinnen und Experten hat das letzte Wort. Dann wird der Text entsprechend angepasst. Zusätzlich können auch Satzzeichen gesetzt werden, um lange oder schwierige Begriffe besser lesbar zu machen. Das ist eine der Regeln leichter Sprache. Anne Leichtfuß ist Simultandolmetscherin für leichte Sprache. Sie erklärt, welche Grundregeln es für die Sprachform gibt.
Das Ziel ist, dass sie von allen verstanden werden kann. Wenn man so in etwa nach diesen Fremdsprachniveaus geht, dann entspricht es etwa dem Sprachniveau A2. Das heißt, ich mache kurze Sätze, ich erkläre Fremdwörter, wenn ich sie verwende und verändere die Struktur und den Satzbau der Sprache.
Leichte Sprache ist kein Angebot für wenige. Aktuelle Studien würden davon ausgehen, sagt die Expertin, dass es etwa 14 Millionen Menschen in Deutschland sind, die von leichter Sprache profitieren können. Prüfer Mirko beobachtet, dass es inzwischen immer mehr Texte in leichter Sprache gibt.
Leichte Sprache wird immer größer, weil auch Leute das öfter nicht verstehen, ja, was zum Beispiel Ärzte schreiben oder so.
Für Internetseiten von öffentlichen Stellen ist leichte Sprache Pflicht. Zu finden zum Beispiel auf der Website der Bundesregierung, des Bundeswirtschaftsministeriums oder der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung, Bauen und Wohnen.
Und um den Tag der leichten Sprache geht's dann auch hier um kurz vor 10 nochmal in der Kultur. Unser Reporter war da bei einer Museumsführung in leichter Sprache dabei.
RBB 24 Inforadio Sport.
Sandro Wagner wird in der kommenden Saison zum ersten Mal als Cheftrainer in der Fußball-Bundesliga arbeiten. Lange war offen, für welchen Verein sich der begehrte Trainer entscheiden wird, aber jetzt ist klar, das wird wohl der FC Augsburg sein. Bundesliga-Moderatorin Tabea Kunze zum Thema bei mir. Tabea, ist das denn jetzt offiziell?
Ganz offiziell ist es noch nicht, aber die Augsburger Verantwortlichen haben es gestern Abend mehreren Medien bestätigt und mittlerweile ist auch durchgesickert, Sandro Wagner soll heute einen 3-Jahres-Vertrag in Augsburg unterschreiben und damit eben der Nachfolger des entlassenen Jes Torup werden. Eine Pressekonferenz, wo er dann offiziell vorgestellt wird, die wird es aber erst in ein paar Wochen geben, denn Sandro Wagner hat ja noch einen aktuellen Job. Er ist ja noch Co-Trainer von Bundestrainer Julian Nagelsmann und bei der deutschen Nationalmannschaft in der nächsten Woche gefordert beim Nations League Finalturnier. Das wird dann sein letzter Einsatz in dieser Funktion sein und danach verlässt er ja dann auf eigenen Wunsch den DFB und wird nach Augsburg wechseln.
Sandro Wagner hat ja schon für viele Vereine gespielt, unter anderem auch für Hertha BSC, aber Augsburg war nicht dabei. Warum startet er seine Cheftrainerkarriere da?
Ja, die Frage ist wirklich berechtigt, weil ich glaube, er hat sehr viele Optionen gehabt. Leipzig oder Wolfsburg sollen intensiv um ihn geworben haben. Auch die sind ja aktuell auf Trainersuche. Auch sein Ex-Club Hoffenheim wollte ihn haben. Dem hat er aber schon vor einigen Wochen abgesagt. Ich glaube, bei seiner Entscheidung für Augsburg hat die Nähe zu seiner Heimat eine sehr große Rolle gespielt. Denn Sandro Wagner wohnt mit seiner Frau und 4 Kindern in Unterhaching. Und von Augsburg nach Unterhaching sind es nur 80 Kilometer. Da kann man dann im Zweifel sogar pendeln. Ich glaube, dass dieser private Aspekt am Ende wahrscheinlich den Ausschlag gegeben hat.
Und was macht Sandro Wagner so begehrt, dass ihn so viele Clubs haben wollten?
Ja, Sandro Wagner ist erst 37, gilt aber als großes Trainertalent. Er hat zum Beispiel die Spielvereinigung Unterhaching aus der Regionalliga zum Aufstieg in die 3. Liga geführt. Dann ist er absoluter Medienprofi. Er hat mehrere Jahre als ZDF-Fernsehexperte gearbeitet. Da ist er ja aufgefallen durch seine unterhaltsame, extrovertierte Art. Und zuletzt hat er aber auch eine andere Facette gezeigt, weil er sich da aus der Öffentlichkeit zurückgehalten hat. In diesem Co-Trainer-Posten bei der Nationalmannschaft hat er sozusagen auch seine seriöse Seite entdeckt. Und ich glaube, dieses Gesamtpaket macht ihn jetzt interessant für die Bundesliga. In Augsburg erhoffen sie sich, durch Sandro Wagner wegzukommen vom Graue-Maus-Image. Das sagen sie selber über sich. Der Tabellenzwölfte der vergangenen Saison möchte also spielerisch was Aufregenderes bieten. Allerdings muss man sagen, der Start von Sandro Wagner wird nicht ganz einfach verlaufen, denn er hat aktuell die nötige Trainerlizenz für die Bundesliga noch nicht. Die muss er parallel zu seinem Hauptjob dann noch nachholen. Bis Dezember wird er also gleichzeitig lernen und Augsburg trainieren.
Und dann ist er Cheftrainer von FC Augsburg, Sandro Wagner. Seit gestern Abend steht das fest. Informationen von Bundesliga-Moderatorin Tabea Kunze.
Werbung. Genau richtig. Coole Drinks, yeah. Heiße Deals. Wow.
Jetzt zugreifen und sparen. Die Liebherr-Kühl-Gefrierkombi mit 10 Jahren Herstellergarantie, Energieeffizienzklasse A sowie BioFresh und NoFrost für nur 1349 Euro. Vor Ort und auf euronics.de. Euronics für mein bestes Zuhause der Welt. Deu, 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 deu.
Zum Wetter. Für Berlin und Brandenburg heute vor dem Feiertag regnet es kräftig. Dann ist es hoffentlich über den Feiertag ein bisschen trockener. Es regnet auch den ganzen Tag, schauerartig, manchmal mit Gewittern sogar. Es ist sehr windig entsprechend und fast gar nicht trocken bis weit in die Nacht rein. Temperaturen maximal 20 Grad am Nachmittag. Zur Stunde sind wir bei 14, 15 Grad in der Region.
RBB 24 Inforadio Verkehrsservice.
Werner Schoninger.
Vorsicht weiterhin auf der A10 Dreieck Potsdam Richtung Schönefelder Kreuz. Zwischen Genshagen und Ludwigsfelder Ost eine Ölspur, deswegen Behinderungen Richtung Schönefelder Kreuz. Westlicher Ring Richtung Dreieck Havelland zwischen Großkreuz und Leest Stau an einer Baustelle. 30 Minuten Verzögerung jetzt. A20 Rostock Richtung Kreuz Uckermark. Im Kreuz Uckermark ist die Überleitung zur A11 Richtung Berlin nach einem Unfall gesperrt. Stadtverkehr Berlin. In Oberschöneweide ist der gesamte Kreuzungsbereich Treskoallee, Rummelsburger und Edisonstraße sowie an der Wuhlheide wegen Abrissarbeiten gesperrt. Es staut sich auf den Umfahrungen über Minna-Totenhagen-Straße und Rudolf-Rühl-Allee. Und wegen eines Staatsbesuchs des ukrainischen Präsidenten wird es heute den ganzen Tag immer mal kurzfristige Sperrungen geben. Auch im Bahnverkehr sollten Sie mit Einschränkungen rechnen. Etwas Geduld brauchen Sie auch auf der A115 vor dem Kreuz Zehlendorf stadteinwärts an einer Baustelle, auf der Landsberger Allee vor der Märkischen stadteinwärts sowie auf der B158 vor Ahrensfelde Richtung Berlin. Unseren Verkehrsservice gibt es auch in der RBB24 Inforadio App.
20 nach 9 jetzt.
RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Mit Sandra Schwarte im Studio. Machen Sie sich darauf gefasst, dass heute in Berlin wenig geht? Straßen gesperrt, S-Bahnen zum Halten gebracht werden, höchste Sicherheitsstufe in der Stadt, um den Gast zu schützen, der es nötig hat. Was Zelensky in Berlin inhaltlich zu erwarten hat, ist allerdings unklar. Nachrichten hat Werner Schoninger.
Der ukrainische Präsident Zelensky kommt heute nach Berlin. Am Mittag empfängt ihn Bundeskanzler Merz, wie ein Regierungssprecher bestätigt hat. Unionsfraktionschef Spahn hat im RBB 24 Inforadio gesagt, der Staatsbesuch sei ein klares Zeichen der deutschen Unterstützung für die Ukraine. Dazu gehöre auch die Lieferung von Waffen. Über konkrete Waffensysteme zu reden mache aber wenig Sinn, so Spahn. Man könne Russland ruhig im Unklaren darüber lassen, was man liefere. Wichtig sei, dass die Ukraine sich weiter gegen Russland verteidigen kann. Das Land kämpfe damit auch für unsere Freiheit, ergänzte Spahn. Außenminister Wadephul fordert, dass die europäischen Verbündeten der Ukraine sich eng mit den USA abstimmen. Der Druck auf Russland müsse aufrechterhalten werden, sagte der CDU-Politiker kurz vor seinem Antrittsbesuch in den USA. Dort will Wadephul mit US-Außenminister Rubio unter anderem über die weitere Unterstützung für die Ukraine sprechen. Aus Washington, Björn Dahke.
Wadephul betont vor seinen Gesprächen in Washington, Deutschland sei bereit, mehr Geld in Verteidigung und Infrastruktur zu stecken, 5% der Wirtschaftsleistung. Außerdem gilt es, den Handelsstreit zu entschärfen und neue Zölle zu vermeiden. Wadephul betont, Deutschland sei der drittgrößte Investor in den USA. Deutsche Firmen würden fast 1 Million Amerikanern Jobs geben. Wie viel Wadephul bei seinem US-Kollegen Marco Rubio erreichen kann, ist unklar. Aber die beiden könnten ein späteres Treffen ihrer Chefs Merz und Trump vorbereiten.
Das Bundeskabinett will am Vormittag weitere Verschärfungen in der Migrationspolitik beschließen. Dazu sollen voraussichtlich 2 Gesetzentwürfe von Innenminister Dobrindt auf den Weg gebracht werden. Zum einen soll der Familiennachzug für Geflüchtete ohne Asylstatus für 2 Jahre ausgesetzt werden. Zum anderen geht es um schnelle Einbürgerungen, wie die vorige Ampelregierung beschlossen hatte. Nach dem Willen der neuen Regierung soll die Regelung wieder abgeschafft werden, wonach Ausländer unter bestimmten Voraussetzungen schon nach 3 Jahren den deutschen Pass erhalten können. Damit beide Gesetze in Kraft treten, müssen Bundestag und Bundesrat zustimmen. In der Debatte über die Arbeitszeit in Deutschland fordern die Grünen die Bundesregierung zum Handeln auf. Kanzler Merz müsse die Rahmenbedingungen dafür schaffen, dass die Menschen, die mehr arbeiten wollen, das auch können. Das hat die Arbeitspolitikerin der Grünen lang im RBB 24 Inforadio gesagt. Viele Frauen, die in Teilzeit arbeiten, würden gern ihre Arbeitszeit erhöhen.
Es gibt eine Studie von der Bertelsmann Stiftung, dass wir 850.000 Vollzeitäquivalente hätten, wenn alle Frauen in diesem Land so viel arbeiten könnten, wie sie wollen. Denen helfe ich aber nicht mit irgendwelchen blöden Sprüchen zu Work-Life-Balance, sondern denen helfe ich tatsächlich mit einem Kita-Ausbau, mit einem guten Betreuungsangebot und auch teilweise mit mehr Flexibilität bei den Arbeitgebern, was dann zum Beispiel das Rückkehrrecht auf Vollzeit angeht.
Ricarda Lang, Bündnis 90 Die Grünen. Die Verteilung von Hilfsgütern im Gazastreifen durch die Organisation GHF soll trotz anfänglicher Tumulte heute weitergehen. Das teilte die umstrittene Organisation selbst mit, die im Auftrag der USA den Menschen im Gazastreifen helfen soll. Gestern hat es Berichte über die Stürmung eines neuen Verteilungszentrums gegeben. Dabei soll es, laut palästinensischen Angaben, mehrere Tote und Dutzende Verletzte gegeben haben. Die Vereinten Nationen und internationale Hilfsorganisationen boykottieren die Organisation. Sie untergrabe den Grundsatz, dass humanitäre Hilfe unabhängig von den Konfliktparteien und nach Bedarf verteilt werden sollte, hieß es unter anderem vom Internationalen Komitee vom Roten Kreuz. Bei einem Feuer in einer Asylbewerberunterkunft in Wriezen im Landkreis Märkisch-Oderland sind in der Nacht 13 Menschen verletzt worden. Nach Angaben der Feuerwehr mussten sie mit Rauchgasvergiftungen ins Krankenhaus gebracht werden. Mehrere Menschen wurden über Drehleitern ins Freie gebracht, darunter waren auch einige Kinder. Das Gebäude ist vorerst unbewohnbar, weil durch die große Hitze Wasserleitungen geborsten sind. Inzwischen ist das Feuer gelöscht, die Brandursache ist noch unklar. Die Polizei hat die Ermittlungen dazu aufgenommen. Soweit die Nachrichten. Weitere Meldungen aus Berlin und Brandenburg auf rbb24.de. Das Wetter: heute viele Wolken, kaum Sonne und verbreitet schauerartiger Regen, vereinzelt auch Gewitter. Dazu ist es sehr windig, bei höchsten Temperaturen von 18 bis 20 Grad. Aktuell haben wir in Berlin-Buch 15 und in Steglitz 14 Grad, in Frankfurt-Oder 13 und in Cottbus 16 Grad. Morgen am Feiertag mal Sonne, mal Wolken und überwiegend trocken, bei höchsten Werten von 19 bis 21 Grad. Die Zeit 9.25 Uhr.
RBB 24 Inforadio.
Sandra Schwarte im Studio. Bei all den Krisen, die gerade täglich die Schlagzeilen dominieren, geht ein großes globales Thema im Moment etwas unter, der Klimawandel nämlich. Aber auch wenn im Moment weniger darüber geredet wird, erhitzt sich die Welt natürlich trotzdem weiter. Die Wetterorganisation der Welt stellt heute in Genf die aktuelle Prognose für die nächsten 5 Jahre vor. Jasmin Appelhans aus der ARD-Klimaredaktion kennt die Prognose schon. Und ich verrate nicht zu viel, wenn ich sage, die Zahlen sind besorgniserregend.
Die Staaten der Welt hatten sich darauf geeinigt, es sollen nicht wärmer werden als 1,5 Grad im Vergleich zum vorindustriellen Zeitalter. Doch aus dem neuen Bericht der Weltorganisation für Meteorologie wird klar, es ist sehr wahrscheinlich, dass mindestens eines der nächsten 5 Jahre über der Marke von 1,5 Grad liegen wird und so noch höhere Temperaturen hervorbringt als das bisherige Rekordjahr 2024.
These very latest predictions.
Diese allerneuesten Vorhersagen deuten darauf hin, dass wir wirklich kurz davor stehen, 1,5 Grad Jahre zu haben. Wir hatten eines im Jahr 2024, aber sie werden immer häufiger und deshalb werden wir mehr davon sehen.
Adam Scaife ist beim Met Office, dem Nationalen Meteorologischen Dienst des Vereinigten Königreichs, für die monatlichen bis 10-Jahres-Voraussagen verantwortlich. Und das Met Office ist federführend für die Klimavorhersagen in dem neuen Bericht der Weltorganisation für Meteorologie verantwortlich. Der liefert noch mehr beunruhigende Nachrichten, denn auch noch höhere Temperaturen sind im Bereich der Möglichkeit.
Es gibt jetzt sogar eine Chance und es ist das erste Mal, dass wir ein solches Ereignis in unseren Computervorhersagen sehen, eines 2-Grad-Jahres, was völlig beispiellos wäre. Das ist immer noch äußerst unwahrscheinlich. Die Chance liegt eher bei 1%, dass dies in den kommenden 5 Jahren eintritt, aber es ist jetzt möglich. Noch vor ein paar Jahren war das praktisch unmöglich.
Aber selbst wenn die Temperaturen unter 2 Grad gegenüber vorindustriellen Zeiten bleiben, so gut wie überall auf der Welt muss in den nächsten 5 Jahren mit höheren Temperaturen gerechnet werden. Besonders dramatisch ist die Entwicklung in der Arktis. Aber auch in Europa hat die Temperaturerhöhung Konsequenzen, so Adam Scaife.
In diesem Teil der Welt sehen wir in der nördlichen Hemisphäre im Winter hohe vorhergesagte Niederschlagsmengen, was eine der Hauptgefahren für Nordeuropa und den Klimawandel ist. Und es gibt auch große Veränderungen in den Tropen, also zum Beispiel Trockenheit im Amazonas und Feuchtigkeit in der Sahelzone.
Immerhin eine gute Nachricht des Berichts: Die Ziele des Paris-Abkommens werden in den nächsten 5 Jahren wohl nicht gerissen. Denn bei der Berechnung der längerfristigen Temperaturabweichung wird auch ein längerer Zeitraum in die Berechnung mit einbezogen. Doch jedes weitere Jahr mit Temperaturen über der 1,5 Grad-Marke machen es schwerer, das Abkommen noch einzuhalten. Dass das ganz ohne Maßnahmen und nur durch zufällige Wetterphänomene geht, bezweifelt Adam Scaife.
Um das mittlere Klima oder einen längeren Durchschnitt unter 1,5 Grad zu halten, wäre eine zufällige Klimavariabilität erforderlich mit vielen La Niñas, viel negativer arktischer Oszillationen, um eine eurasische Winterabkühlung zu erzeugen. Und es ist extrem unwahrscheinlich, dass die natürliche Variabilität uns auf diese Weise zu Hilfe kommen wird.
Und so bleibt laut der Weltorganisation für Meteorologie nur, die CO2-Konzentration in der Atmosphäre unbedingt zu reduzieren.
Jasmin Appelhans war das aus der ARD-Klimaredaktion. Die Weltwetterorganisation in Genf stellt heute offiziell ihre neue Prognose für die nächsten 5 Jahre vor. Willkommen in unserer Region. Wenn Sie 3 Wünsche für Ihre Stadt frei hätten, welche wären das? Solche und ähnliche Fragen gab es gestern Abend in Cottbus zu hören. Da konnte nämlich jeder, der wollte, über das Stadtentwicklungskonzept für 2040 mitdiskutieren. RBB24-Reporter Daniel Friedrich war bei der Veranstaltung dabei und hat einige der Besucher nach ihren Wünschen und Ideen gefragt.
Als Frithjof Neviak davon gehört hat, dass er ein Stück weit an der Zukunft von Cottbus mitarbeiten kann, hat er nicht lang gezögert.
Da möchte ich doch schon mein Wörtchen mit einbringen, weil ich merke, aus den letzten
letzten 30 Jahren, dass es doch viele Fehlentwicklungen gegeben hat.
Ob die Brache neben dem Blechenkarree oder dass es in seinem Stadtteil Sandow keinen richtigen Treffpunkt mehr gibt.
Die Mentana gibt es nicht mehr, das Podium ist weg, die Volkssolidarität ist weg. Wo kann man sich treffen?
Jonas ist 27 und studiert in Cottbus. Auch er ist hergekommen, weil er die Stadt voranbringen will.
Mir ist besonders wichtig, dass es Klimaanpassungen gibt und dass halt die ganzen Probleme nicht dann auch irgendwann Cottbus irgendwann einholen und dann ist es zu spät mit der Klimawärmung und dem Wasserproblem. Das ist besonders wichtig.
Ob Klimaschutz oder das Thema Abriss, nach einer kurzen Einführung können die über 100 Teilnehmer in verschiedenen Gruppen über das diskutieren, was ihnen am Herzen liegt. An mobilen Tafeln werden Wünsche gesammelt und große Stadtpläne helfen bei der Orientierung. Genau so soll es sein, freut sich Max Heide, der im Cottbuser Rathaus die Stadtentwicklung leitet.
Es lebt eigentlich von den Bewohnern. Die sollen ihre Ideen mit einbringen. Ist auch ein Realitätscheck für uns. Das sind die Maßnahmen, die wir dort uns überlegen, finden die Akzeptanz.
Außerdem sei es auch mit Blick auf Fördermittel wichtig, ein Stadtentwicklungskonzept zu haben. Interessant ist am Abend auch die Sicht derjenigen, die noch relativ neu in Cottbus sind. So wie diese Frau, die seit kurzem an der Uni arbeitet und über Cottbus sagt:
Besser als der Ruf.
Und trotzdem, immer wieder gäbe es noch Luft nach oben, findet sie.
Nicht genug öffentlicher Verkehr und nicht genug qualitatives Wohnen.
Am Ende des Abends sind aus den vielen losen Wünschen vom Anfang schon greifbare Ideen geworden. Und Stadtentwickler Max Heide aus dem Rathaus verspricht, dass sie nicht in irgendeiner Schublade verschwinden.
Es wird dann immer konkreter. Das passiert noch in zwei weiteren Konferenzen. Und wir rechnen, dass Mitte, Ende nächsten Jahres der Prozess abgeschlossen ist, was mündet in einem Beschluss der Stadtverordnetenversammlung.
So sagt es der Cottbuser Stadtplaner Max Heider, der Bericht von rbb24-Reporter Daniel Friedrich. Es ist innerhalb kurzer Zeit der zweite aufsehenerregende Prozess um schweren sexuellen Missbrauch in Frankreich. Ein Chirurg soll sich über viele Jahre hinweg an jungen Patientinnen und Patienten vergangen haben. Durchschnittsalter der Patient der Opfer 11 Jahre. Heute wird das Urteil erwartet. Kai Redeker aus Paris erklärt den Fall und was darüber kurz vor Prozessende im Gericht zu hören war.
Der Prozess habe gezeigt, dass der Teufel auch einen weißen Kittel tragen könne, so der zuständige französische Staatsanwalt in seinem Schlussplädoyer. Er deutete an, dass er wesentlich mehr als die 20 Jahre Höchststrafe gefordert hätte, die nach französischem Recht für sexuelle Vergewaltigung möglich sind, egal wie viele Opfer es waren. Der angeklagte Chirurg Joël de Squarnec hatte im Laufe des dreimonatigen Prozesses die Taten pauschal gestanden, ohne sich genau erinnern zu können. In 299 Fällen soll der Arzt vor allem Mädchen und Jungen im Durchschnittsalter von 11 Jahren sexuell missbraucht haben. Während seine Opfer unter Narkose standen, im Aufwachraum waren oder Nachuntersuchungen über sich ergehen ließen, kam es zu Berührungen und Penetrationen. Die Kinder bekamen das oft gar nicht mit. Die Ärztemangel ausgesetzten Klinikleitungen ignorierten erste Warnzeichen. 25 Jahre lang konnte Le Squarnec größtenteils unbehelligt seinen perversen Neigungen in einer Reihe von Krankenhäusern im Westen Frankreichs nachgehen. Erst als sich der Arzt zu Beginn seiner Rente vor 8 Jahren an der 6-jährigen Nachbarstochter vergriff, flog er auf und sitzt seitdem im Gefängnis. Für die Opfervertreter ist wichtig, dass der heute 74-Jährige nicht schon in einigen Jahren wieder aus der Haft entlassen wird.
Gegen Mittag wird dann im westfranzösischen Vannes das Urteil gegen den pensionierten Arzt erwartet.
RBB 24 Inforadio Wirtschaft.
Spielzeug von Mattel, Schuhe von Nike oder Levi's Jeans, dass die wegen der Zölle der USA im eigenen Land schon bald zum Teil deutlich teurer sind. Darüber haben wir schon oft berichtet. Weniger bekannt ist, welche Folgen die Zollpolitik von US-Präsident Trump auf den Einzelhandel in den Vereinigten Staaten hat. Die Korrespondentin in Washington, Birgit Eger, erklärt, was da auf die Amerikanerinnen und Amerikaner zuzukommen droht.
2.800 US-Dollar, umgerechnet 2.500 Euro weniger Kaufkraft, wird ein durchschnittlicher amerikanischer Haushalt im Jahr zur Verfügung haben. Wenn die Zollgebühren so bleiben wie zurzeit und die Händler ihre Mehrkosten auf die Verkaufspreise aufschlagen. Das hat die Forschungsabteilung der Yale-Universität, das Yale Budget Lab, ausgerechnet. Eine Verkäuferin einer Boutique für Abendkleider in Connecticut erzählte dem Sender NBC, das ist auf alle Fälle eine Herausforderung zu entscheiden, von wem kaufen wir jetzt ein und wie viel. Leicht verderbliche Güter, Lebensmittel vor allem, trifft die Preiserhöhung als erstes. Sie können nur begrenzt gelagert werden. Heiko Stumpf von der Deutschen Außenwirtschaftsgesellschaft GTAI beobachtet den Markt von San Francisco aus.
Die Zölle gelten ja auch für Agrarprodukte, die gar nicht in den USA angebaut werden.
Zutaten wie Kakao, Vanille, Pfeffer, das erhöht dann Produktionskosten bei Nahrungsmittelherstellern.
US-Präsident Donald Trump redet nicht gerne über die Folgen der Zölle für Verbraucher. Auf Fragen von Journalisten reagiert er unwirsch. Als der größte Einzelhändler Walmart ankündigte, seine Preise zu erhöhen, sagte Trump wörtlich, eat the tariffs, soll heißen, die Händler sollen die Mehrkosten gefälligst selbst tragen. Das machen sie zurzeit auch. Stu Leonard zum Beispiel, Chef des Supermarktes Tom Leonards, der erzählte dem Sender CNN, man helfe sich jetzt eben untereinander. Was wir mit den kleineren Zulieferern meist machen, we are eating the tariffs. Wir schlucken die Mehrkosten. Ich versuche immer 50-50 zu machen. Er übernimmt die Hälfte, ich übernehme die Hälfte. Wir nehmen das dann von unseren Gewinnmargen. Die sind in unserer Branche nicht hoch, aber wir führen schon lange ein Familienunternehmen und wir können machen, was wir wollen. Auf Nachfrage der ARD bei den großen Supermarktketten, welche Auswirkungen die Zölle haben werden, hat nur der Discounter Lidl geantwortet. Er ist auch in den USA vertreten. Die Pressesprecherin schrieb übersetzt, wie andere Händler analysieren wir auch ständig die Veränderungen im globalen Umfeld. Aber wir verpflichten uns trotz allem, unseren Kunden den besten Wert anzubieten. Wir halten unsere Preise niedrig, indem wir die Betriebskosten auf einem Minimum halten und unnötige Kosten vermeiden. US-Präsident Trump verspricht sich von den Zöllen nicht nur, dass Firmen ihre Produktion in die USA verlagern, sondern auch mehr Einnahmen für den klammen Staatshaushalt. Warwick McKibben vom Peterson Institute for International Economics hat ausgerechnet, wie viel zusätzliche Zölle in Höhe von 10% einbringen könnten. 2,5 Billionen US-Dollar könnten das bei seinem Modell sein. Aber das würde bedeuten mehr Kosten für Unternehmen und Verbraucher von rund 950 Milliarden Dollar. Das Weiße Haus habe sich die Rechnung zu einfach gemacht, so McKibben gegenüber der ARD. Importe werden bei den hohen Zöllen abnehmen, weil sie zu teuer sind. Das heißt weniger Zolleinnahmen. Exporte werden abnehmen aufgrund der schlechteren Wechselkurse. Aber das bewirkt auch, dass viele Firmen weniger Gewinne machen. Das heißt dann weniger Steuereinnahmen aus Gewinnen für die Regierung. Auch die Steuereinnahmen von den Haushalten werden sinken. Wenn man das alles zusammennimmt, plus den Effekt, dass die anderen Länder auch Gegenzölle erheben werden, dann heißt das, zwar die Einnahmen steigen, aber wesentlich weniger als die einfache Rechnung für mehr Staatseinnahmen.
Soweit dieser Experte im Bericht von Washington-Korrespondentin Birgit Eger. 9.36 Uhr, RBB 24 Inforadio Verkehrsservice mit einer Gefahrenmeldung. Vorsicht auf der B167 Eberswalde Richtung Löwenberg. Zwischen Hammer und Liebenwalde sind Flüssigkeiten auf der Straße ausgelaufen. In Brandenburg und Mecklenburg-Vorpommern beziehen viele Menschen ihren Strom vom Versorger Edis. Inzwischen wird hier deutlich mehr erneuerbarer Strom produziert als verbraucht. Die Erneuerbaren boomen ja in der Region. Und trotzdem sieht der Vorstandschef von Edis, Patrick Wittenberg, noch Nachholbedarf.
Ich bin ein großer Fan der Energiewende. Ich glaube, die Energiewende hat ein richtiges und vernünftiges Ziel, nämlich die Dekarbonisierung unseres Energiesystems. Nichtsdestotrotz glaube ich einfach, dass der Weg dorthin einer gewissen Überarbeitung bedarf. Ich glaube, wir müssen jetzt auf einen Weg kommen, dass wir nicht nur auf installierte Leistung, sondern auf nutzbare Energie incentivieren. Und da habe ich die Hoffnung, dass wir hier auf einem ganz guten Weg sind.
Patrick Wittenberg, Vorstandsvorsitzender von Edis. Ein ausführliches Gespräch mit ihm darüber, wie er sich einen sinnvollen Ausbau des Netzes vorstellt. Das können Sie hier hören in gut anderthalb Stunden, kurz nach 11, in unserem Vis-a-vis oder jetzt schon in unserer App. Zum Wetter für Brandenburg und Berlin. Die Sonne lässt sich heute so gut wie gar nicht blicken. Die Wolkendecke ist dicht. Daraus fällt auch ziemlich viel Regen, endlich mal heute und ausführlich den ganzen Tag. Das in Verbindung mit starkem Wind. Das dominiert heute das Wetter. Die Temperaturen zur Stunde 15, 16 Grad in Berlin und in Brandenburg. Und es werden höchstens 18 bis 20.
RBB 24 Inforadio Verkehrsservice.
Werner Schoninger.
Noch einmal die Gefahrenmeldung. Vorsicht auf der B167 Eberswalde Richtung Löwenberg. Zwischen Hammer und Liebenwalde sind Flüssigkeiten auf der Straße ausgelaufen. A10 westlicher Berliner Ring Richtung Dreieck Havelland. Zwischen Dreieck Werder und Leest Stau an einer Baustelle 20 Minuten plus. Stadtverkehr Berlin. In Oberschöneweide ist der gesamte Kreuzungsbereich Treskoallee, Rummelsburger und Edisonstraße sowie an der Wuhlheide wegen Abrissarbeiten gesperrt. Es staut sich auf den Umfahrungen über Minna-Todenhagen-Straße und Rudolf-Rühl-Allee. Wegen des Staatsbesuchs des ukrainischen Präsidenten wird es heute den ganzen Tag immer mal wieder kurzfristige Sperrungen geben. Auch im Bahnverkehr sollten Sie mit Einschränkungen rechnen. Etwas Geduld brauchen Sie auf der A111 vor dem Dreieck Charlottenburg stadteinwärts, der A115 vor dem Dreieck Funkturm Richtung Wedding, der B2 vor Malchow stadteinwärts, rund um die Elsenbrücke und auf der B158 vor Ahrensfelde Richtung Berlin. Unser Programm auch im Livestream auf rbb24inforadio.de.
20 vor 10 jetzt.
RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Sandra Schwarte hier. Zum Mittag beim deutschen Kanzler, danach Gespräch mit deutschen Unternehmern, dann in Schloss Bellevue zum Bundespräsidenten. Das ist der Plan heute für Selenskyj in Berlin. Es soll über Waffenstillstand und Frieden geredet werden, der im Moment weiter entfernt scheint denn je. Nachrichten dazu hat Werner Schoninger.
Bundeskanzler Merz will mit dem ukrainischen Präsidenten Selenskyj heute unter anderem darüber sprechen, wie die Ukraine militärisch noch stärker unterstützt werden kann. Dazu wird Selenskyj am Mittag in Berlin erwartet. Aus dem Hauptstadtstudio Uli Haug.
Bundeskanzler Merz erweckte in den vergangenen Tagen den Eindruck, als habe er den Glauben an eine zeitnahe Friedenslösung in der Ukraine verloren. Bei den heutigen Gesprächen mit Präsident Selenskyj dürfte es deshalb vor allem auch um die weitere Unterstützung der Ukraine gehen. Sie ist seit längerem militärisch in der Defensive und benötigt beispielsweise dringend weitere Flugabwehrsysteme, um russische Raketen- und Drohnenangriffe abzuwehren. Außerdem braucht sie finanzielle Unterstützung, um eine eigene Produktion von Raketen- und Marschflugkörpern aufzubauen.
Russland hat nach ukrainischen Angaben 50.000 Soldaten an der Grenze zur Ukraine zusammengezogen. Moskau plane offenbar eine Großoffensive auf die Region Sumy im Nordosten des Landes, sagte der ukrainische Präsident Selenskyj. Seine Regierung habe aber bereits Schritte unternommen, um Russland am Vormarsch zu hindern. Sumy liegt gegenüber der russischen Region Kursk, in die ukrainische Truppen im vergangenen August eingerückt waren. Das Bundeskabinett will am Vormittag weitere Verschärfungen in der Migrationspolitik beschließen. Dazu sollen voraussichtlich zwei Gesetzentwürfe von Innenminister Dobrindt auf den Weg gebracht werden. Zum einen soll der Familiennachzug für Geflüchtete ohne Asylstatus für 2 Jahre ausgesetzt werden. Zum anderen geht es um schnelle Einbürgerungen, die die vorige Ampelregierung beschlossen hatte. Nach dem Willen der neuen Regierung soll die Regelung wieder abgeschafft werden, wonach Ausländer unter bestimmten Voraussetzungen schon nach 3 Jahren den deutschen Pass erhalten können. Die Spitzen von Union und SPD beraten heute über die wichtigsten Themen, die sie bis zur Sommerpause angehen wollen. Im ersten Koalitionsausschuss dürfte es vor allem um die Wirtschaftspolitik gehen. Geplant ist, Investitionen von Unternehmen steuerlich zu begünstigen. Außerdem soll über Maßnahmen gesprochen werden, um die irreguläre Migration einzudämmen. Die Regierungspartner haben vereinbart, dass der Koalitionsausschuss regelmäßig mindestens einmal im Monat tagt. So wolle man verhindern, dass es zu Streit in der Koalition kommt. Dem Ausschuss gehören 10 Männer und mit der SPD-Chefin Esken nur eine Frau an. Das hat zu Kritik geführt. Die US-Regierung stoppt vorerst die Verfahren zur Aufnahme ausländischer Studenten. US-Außenminister Rubio hat Botschaften und Konsulate angewiesen, vorerst keine neuen Termine für Antragsteller auf Studenten- und Austauschvisa zu vereinbaren. Aus Washington Sebastian Hesse.
Der Visa-Stop soll so lange gelten, bis neue Richtlinien in Kraft treten, um Äußerungen der Visumsanwärter auf Social-Media-Kanälen zu überprüfen. Derartige Prüfungen hat es bislang nur bei eingeschriebenen Studenten, die sich an pro-palästinensischen Protesten beteiligt haben könnten, gegeben. Der Visumstopp wird auch wirtschaftliche Konsequenzen haben. Im Jahr 2023 sind rund 50 Milliarden Dollar durch ausländische Studenten ins Land geflossen.
Auch der 9. Testflug der Riesenrakete Starship des US-Raumfahrtunternehmens SpaceX ist missglückt. Zwar hob die Rakete vom texanischen Weltraumbahnhof ab nach der Trennung der Antriebsstufe, explodierte aber die erste Stufe, die nach der Rückkehr wiederverwendet werden sollte. Der Hauptteil der Rakete trat nach Angaben des Kontrollzentrums unkontrolliert wieder in die Erdatmosphäre ein und zerbrach. SpaceX-Gründer Musk kündigte an, das Tempo bei den Testflügen zu erhöhen. Das Unternehmen plant bereits im kommenden Jahr einen ersten Flug zum Mars. Bei einem Feuer in einer Asylbewerberunterkunft in Wriezen im Landkreis Märkisch-Oderland sind in der Nacht 13 Menschen verletzt worden. Nach Angaben der Feuerwehr mussten sie mit Rauchgasvergiftungen ins Krankenhaus gebracht werden. Mehrere Menschen wurden über Drehleitern ins Freie gebracht, darunter waren auch einige Kinder. Das Gebäude ist vorerst unbewohnbar, weil durch die große Hitze Wasserleitungen geborsten sind. Inzwischen ist das Feuer gelöscht, die Brandursache ist noch unklar. Die Polizei hat die Ermittlungen dazu aufgenommen. Soweit die Nachrichten, weitere Meldungen aus Berlin und Brandenburg auf rbb24.de. Das Wetter, heute viele Wolken, kaum Sonne und verbreitet schauerartiger Regen, vereinzelt auch Gewitter, dazu sehr windig, maximal 18 bis 20 Grad. Aktuell in Berlin-Dahlem 15 und in Marzahn 16 Grad, in Grünow 14 und in Altdöbern 16 Grad. Morgen mal Sonne, mal Wolken und überwiegend trocken, 19 bis 21 Grad. Die Zeit 9.45 Uhr.
RBB 24 Inforadio.
Sandra Schwarte im Studio. Wann der ukrainische Präsident Volodymyr Selenskyj genau nach Berlin kommt, das ist noch nicht bekannt. Klar ist aber, es wird Einschränkungen in der Stadt geben. Selenskyj hat natürlich die allerhöchste Sicherheitsstufe. Was das mit sich bringt, erklärt kurz und knapp Hauptstadtkorrespondentin Bianca Schwarz.
Da stehen Scharfschützen der Spezialeinheiten auf den Dächern. Die Wasserschutzpolizei ist mit Booten und Jetskis unterwegs auf den Flüssen. Hundestaffeln suchen nach Sprengstoff, Gullidecke werden verschweißt. Zwischen Bahnhof Zoo und Ostbahnhof fahren dann teilweise keine Züge, keine S-Bahn mehr, weil die Schienen, die laufen am Regierungsviertel vorbei und am Schloss Bellevue. Das ist der Sitz des Bundespräsidenten und den wird Selenskyj auch noch besuchen.
Und kurz vor Selenskys Besuch hat Bundeskanzler Friedrich Merz ja, ob geplant oder nicht, eine Debatte angestoßen. Er hat gesagt, dass es keine Reichweitenbeschränkungen mehr für Waffen gibt, die Deutschland an die Ukraine liefert. Merz hat gleichzeitig klargestellt, dass das aber gar nicht neu ist, sondern schon länger gilt. Warum also dieses Statement? Die Opposition im Bundestag vermutet schon, dass das eine versteckte Ankündigung ist. Merz werde jetzt doch Taurus-Marschflugkörper mit großer Reichweite liefern. Welche Position dabei die Grünen vertreten, hat Felix Banatschak, der Co-Parteichef, in der ARD am Morgen so zusammengefasst.
Wir sind dafür, dass die Ukraine auch mit beispielsweise dem Taurus die Möglichkeit hat, sich wirklich weitreichend zu verteidigen. Es geht ja nicht darum, dass die Ukraine ihrerseits jetzt russische zivile Ziele angreifen soll und es auch gar nicht will, sondern es geht darum, dass eben auch die Militärbasen im russischen Hinterland beispielsweise getroffen werden können, aus denen gerade eben die Ukraine beschossen wird. Zivilisten sterben. Und insofern haben wir ja nie einen Hehl daraus gemacht, dass wir es für richtig halten. Aber die Bundesregierung muss sich entscheiden, was sie eigentlich will, weil formal gibt es auch schon länger keine Reichweitenbeschränkung. Es werden halt nur bestimmte Systeme nicht geliefert. Jetzt ist die Frage, was meinte Merz damit?
Tja, was meint Merz damit? Werden jetzt Taurus-Marschflugkörper an die Ukraine geliefert? Das wollten wir heute früh dann vom Unionsfraktionsvorsitzenden von Jens Spahn wissen. Eine klare Antwort hat er darauf allerdings nicht gegeben.
Ich denke, es macht wenig Sinn, über einzelne Waffensysteme zu reden. Putin darf ruhig im Unklaren darüber sein, was wir tun, was wir liefern, welche Möglichkeiten die Ukraine hat. Entscheidend ist, die Ukraine wird so ausgestattet, dass sie sich, dass sie ihre Heimat und auch unsere Freiheit verteidigen kann.
Kein klares Ja, aber auch kein klares Nein von Jens Spahn also zur Taurus-Frage. Was kann Merz dem ukrainischen Präsidenten also überhaupt bieten, wenn die beiden sich heute in Berlin treffen? Jens Spahn hat da so geantwortet.
Er kann und wird ihm zu sagen, dass die deutsche Führungsrolle auch in der Verteidigungsunterstützung für die Ukraine, dass das weiterhin gilt. Das ist ja auch das gemeinsame Verständnis in der Regierung, in der Koalition, im Koalitionsvertrag. Nicht zuletzt auch die Lieferung an die Ukraine von Waffen, mit ausgenommen etwa von der Schuldenbremse. Wir können also deutlich mehr tun, auch zur Unterstützung der Ukraine, als in den vergangenen Monaten und Jahren.
Soweit Jens Spahn, der Fraktionschef von CDU und CSU. 9:48 Uhr, RBB 24 Inforadio Verkehrsservice mit einer Gefahrenmeldung. Vorsicht auf der B158 Angermünde Berlin in Höhe der A10 Auffahrt. Hohenschönhausen befindet sich eine ungesicherte Unfallstelle. Hier in Deutschland wird also aktuell wieder die Taurus-Debatte geführt. Aber was will, was braucht die Ukraine denn eigentlich, abgesehen von Waffen? Was ist aktuell am dringendsten? Sanktionen gegen Russland wären wichtig. Ohne die USA kann damit in Europa alleine aber kaum genug Druck aufbauen. Allerdings hätte Europa noch ein anderes Druckmittel. Das sind die eingefrorenen russischen Vermögenswerte. Das Geld daraus könnte die Ukraine jedenfalls sehr gut gebrauchen, sagt Korrespondentin in Kiew Rebecca Barth.
Immer mehr Soldaten schickt Macht aber Putin in die Ukraine. Die russischen Truppen erhöhen zunehmend den Druck an der Front im Norden und Osten des Landes. Schon seit Monaten drängt die Ukraine daher auf die Konfiszierung eingefrorener russischer Vermögenswerte. Die Gelder könnten der Ukraine bei ihrem Überlebenskampf entscheidend helfen, sagt Natalia Halibarenko, Leiterin der ständigen Vertretung der Ukraine bei der NATO.
Sie könnten eine wichtige Rolle bei der Waffenproduktion spielen und auch in der Zukunft, wenn es um den Wiederaufbau der Ukraine geht. Denn das Ausmaß der Zerstörung ist riesig. Wir brauchen jetzt Geld und wir brauchen auch in der Zukunft Geld für den Wiederaufbau.
Etwa 300 Milliarden Euro der russischen Zentralbank haben die EU, Großbritannien, die USA und Kanada nach dem Überfall Russlands auf die Ukraine blockiert. Der größte Teil davon liegt in Belgien. Und die ukrainische Rüstungsindustrie betont immer wieder, sie produziere weit unter ihren Kapazitäten. Es fehle lediglich das Geld. Doch im Westen ist die Skepsis einiger groß, eingefrorene russische Vermögenswerte zu konfiszieren, um sie der Ukraine zur Verfügung zu stellen. Olha Kowalska von der Kiewer Lobbyvereinigung ICUV hingegen sieht darin einen Vorteil, auch für Europa. Wenn diese Mittel an die ukrainische Rüstungsindustrie gehen, dann sinkt der Druck auf europäische Volkswirtschaften, die Ukraine mit Geld zu unterstützen. Wenn wir der ukrainischen Rüstungsindustrie oder der ukrainischen Wirtschaft Mittel aus den eingefrorenen russischen Vermögen zur Verfügung stellen, dann hat es auch Europa leichter. Staatsvermögen allerdings unterliegen einer Immunität. Ihre Beschlagnahmung würde gegen die internationale Ordnung verstoßen, hatte EZB-Chefin Christine Lagarde in der Vergangenheit argumentiert. Ukrainische Interessensvertreter hingegen befürworten einen solchen Schritt. Er würde Russland schmerzhaft treffen und sei daher eine angemessene Reaktion auf den russischen Angriffskrieg. Doch die EU ist sich bisher uneins. Einige Länder fürchten rechtliche und wirtschaftliche Konsequenzen für die Eurozone. Natalia Halibarenko, die ständige Vertreterin der Ukraine bei der NATO, zeigt sich frustriert. Es ist sehr enttäuschend, dass wir nach so vielen Jahren Krieg immer noch Argumente hören, dass es keine juristische Lösung gibt. Ich denke, dass es immer eine juristische Lösung gibt, wenn es einen politischen Willen gibt, nicht umgekehrt. Der politische Wille diktiert die Existenz einer juristischen Lösung. Wo ein Wille ist, ist auch ein Weg. So sieht es auch Olha Kowalska in Kiew. Die Organisation ICUV stützt sich bei ihrer Argumentation unter anderem auf mehrere Gutachten internationaler Juristen. Demnach sei eine Konfiszierung auch legal möglich. Und die Zeit drängt, denn Kowalska fürchtet, dass Ungarn die Blockade der russischen Vermögen schon Ende Juni aufheben könnte. Dann muss der Rat der Europäischen Union die Sanktionen gegen Russland neu bestätigen, und zwar einstimmig. Und dann haben diese Vermögenswerte eine sehr hohe Chance, nach Russland zurückzukehren. 300 Milliarden, das ist der russische Verteidigungshaushalt für 2 Jahre. Wir verstehen, dass sie diese Gelder nicht einfach in Russland in einer Bank lagern werden. Russland investiert sie in Bomben, in Raketen, um mehr Drohnen, mehr Granaten zu produzieren, um in der Ukraine weiter vorzurücken.
Soweit die Sprecherin einer Kiewer Lobbyvereinigung. Sie warnt also davor, dass eingefrorene russische Vermögenswerte bald wieder in Russland landen könnten, mit fatalen Folgen für die Ukraine. Die Korrespondentin in Kiew, Rebecca Barth, hat darüber berichtet.
RBB 24 Inforadio Kultur.
Die Grenzen meiner Sprache sind die Grenzen meiner Welt. Zitat vom Philosophen Ludwig Wittgenstein. Heißt also, wenn ich nur wenig verstehe, dann bin ich auch von vielem ausgeschlossen. Zeitungsartikel, Behördenanschreiben oder auch Erklärtexte in Museen können große Hürden sein. Darauf macht heute der Internationale Tag der leichten Sprache aufmerksam. Wie können solche Texte verständlicher werden? Unser Kulturreporter Kai Salander war im Museum.
Wer zu ihrer Tour durch das Humboldt-Labor kommt, weiß Museumspädagogin Mirja Winkler nie genau. Die Führung in einfacher Sprache richtet sich in erster Linie an Menschen mit Lernschwierigkeiten, geistigen Behinderungen oder auch Kinder. Heute sind die beiden 6- und 7-jährigen Milan und Luca zusammen mit ihrer Oma und Mutter am Start. Gelassen und mit ruhiger Stimme führt Winkler durch die Ausstellung nach der Natur. Ganz ohne komplizierte Sätze und Fachlatein. Es geht um Fischschwärme, Klimawandel und Vulkane. Kein Frontalunterricht, vielmehr versucht sie im Dialog die Neugierde der Kinder zu wecken.
Was ist ein Vulkan?
Der ist so ein Berg und da in der Spitze ist so ein Loch.
Genau. Und was kommt da raus aus dem Loch?
Lava.
Lava. Genau. Und was ist das Lava?
Heiß.
Solche Führungen in einfacher Sprache gibt es in Berlin unter anderem auch im Deutschen Historischen Museum sowie in Brandenburg im Potsdam Museum. Besucher des Reichstags können sich beim Spaziergang durch die Kuppel das Gebäude von einem Audioguide einfach und klar erklären lassen.
Das Reichstagsgebäude wurde vor sehr langer Zeit gebaut.
Anders als die Ausstellung im Humboldt-Forum informiert der Audioguide nicht in einfacher, sondern in leichter Sprache. Der Unterschied? Für die leichte Sprache gibt es strenge Regelwerke. Demnach gilt, große und deutliche Schrift, bekannte Wörter und kurze Sätze verwenden, viele Absätze machen, genügend Abstand zwischen den Zeilen lassen, Fachbegriffe vermeiden. Auch Bilder und Fotos sollen die Texte in leichter Sprache verdeutlichen. Allerdings gäbe es nicht besonders viele Angebote in leichter oder einfacher Sprache, erklärt Christiane Maas. Sie leitet die bundesweit einzige Forschungsstelle für leichte Sprache an der Uni Hildesheim.
Also es muss definitiv mehr Angebote geben. Da gibt es tatsächlich nur ein paar ganz wenige Bereiche, wie zum Beispiel auf einer Ministeriums-Homepage oder auf einer öffentlichen Stelle bei einer Stadt oder sowas.
Das soll sich in einem Monat ändern. Per Gesetz müssen dann erstmals Online-Shops und Dienstleister mit Online-Terminbuchung oder Kontaktformularen ihren Service auch verständlich und barrierefrei im Netz anbieten. Bis dahin hilft der Duden in leichter Sprache, an dem Maas als Co-Autorin mitgearbeitet hat. Oder aber die KI.
Also seit 2 Jahren haben wir KI-Anwendungen und die funktionieren halt tatsächlich auch ganz gut für leichte und einfache Sprache.
Mirja Winkler kommt bei ihren Führungen durch das Humboldt-Forum ganz ohne Technik aus. Sie will vor allem mit den Gästen ins Gespräch kommen und ihnen die Exponate mit ganz einfachen Worten erklären. Dennoch ist die Geduld der Kleinen nach etwa einer Stunde am Ende. Der eine gähnt, dem anderen knurrt der Magen, beiden raucht der Kopf. Mirja Winkler beendet die Tour und die Familie macht sich, dank der einfachen Sprache, etwas schlauer als zuvor auf den Heimweg.
Heute ist Internationaler Tag der leichten Sprache.
Sie wollen auf dem Laufenden bleiben und mögen es kompakt mit einer Prise Humor? Nur haben Sie keine Zeit, sich täglich stundenlang über Nachrichten aus aller Welt zu informieren? Dann ist unser neuer Podcast 7 Tage wach, die Woche mit Schrag und Schröder, genau das Richtige.
Wir sind Hendrik Schröder
und Christoph Schrag und wir sind sehr gern gut informiert, aber nur selten einer Meinung. Und wir schauen in diesem Podcast zurück auf die wichtigsten Fragen und Themen der Woche.
Das bedeutet, wir sammeln Fakten, wir lesen Interviews, wir führen Interviews und wir führen auch eine Debatte rund um die Themen. Präzise, aber locker, fundiert und unterhaltsam.
7 Tage wach, die Woche mit Schrag und Schröder. Ein rbb24 Inforadio-Podcast. Immer freitags in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.
Zum Wetter für Berlin und Brandenburg, was heute ziemlich nass ist und ziemlich windig. Die Wolkendecke dicht, der Regen schauerartig, manchmal gibt es auch ein paar Gewitter dazu. Die Temperaturen zwischen 15 und 16 Grad, heute ein bisschen kühler natürlich, maximal 20 Grad. Werden es dann noch am Nachmittag.
RBB 24 Inforadio Verkehrsservice.
Und Werner Schoninger.
Mit einer Gefahrenmeldung, wo sich auf der A10 südlicher Berliner Ring Richtung Dreieck Spreeau zwischen Genshagen und Rangsdorf liegen nach einem Unfall Fahrzeugteile auf der Fahrbahn. A10 westlicher Ring Richtung Dreieck Havelland zwischen Dreieck Werder und Leest Stau an einer Baustelle 20 Minuten plus. B158 Berlin Richtung Angermünde zwischen Ahrensfelde und der A10 Auffahrt Hohenschönhausen gibt es Stau nach einem Unfall, 10 Minuten Verzögerung. Stadtverkehr Berlin, in Oberschöneweide ist der gesamte Kreuzungsbereich Treskoallee, Rummelsburger und Edisonstraße sowie an der Wuhlheide wegen Abrissarbeiten gesperrt. Es staut sich auf den Umfahrungen über Minna-Totenhagen-Straße und Rudolf-Rühl-Allee. Wegen des Staatsbesuchs des ukrainischen Präsidenten wird es heute den ganzen Tag immer mal kurzfristige Sperrungen geben. Auch im Bahnverkehr sollten Sie mit Einschränkungen rechnen. Etwas Geduld brauchen Sie auf der A111 vor dem Dreieck Charlottenburg Stadt einwärts und auf der A115 vor dem Dreieck Funkturm Richtung Wedding. Gute Fahrt.
10 Uhr ist es jetzt.
RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Sandra Schwarte, mein Name. Knapp 3 Millionen Arbeitslose haben wir derzeit in Deutschland. Weit entfernt von den 5 Millionen der Jahrtausendwende, aber auch die 3 Millionen sind zu viele, denn bei so schwacher Wirtschaft wie im Moment könnten es künftig noch deutlich mehr sein. Nachrichten dazu hat Werner Schoninger.
Im Mai waren weniger Menschen arbeitslos als noch im Monat zuvor. Das hat die Bundesagentur für Arbeit in Nürnberg mitgeteilt. Von dort Birgit Habrath.
Im Mai sank die Zahl der Arbeitslosen im Vergleich zum Vormonat um 12.000. Die Arbeitslosenquote liegt bei 6,2%. Da macht sich die Frühjahrsbelebung auch in der Konjunkturkrise bemerkbar. Der zweite Blick auf die Statistik allerdings zeigt, wie stark diese Krise den Arbeitsmarkt belastet. Die Zahl der Menschen ohne Job stieg im Jahresvergleich um 197.000. Was fehlt, ist der Rückenwind, um die Trendwende einzuleiten, so die Chefin der Bundesagentur Andrea Nahles. Da baut sich weiter ein Sockel auf. Auch die Zahl der sogenannten Unterbeschäftigten, die zum Beispiel wegen Krankheit oder einer Weiterbildung nicht vermittelt werden können, steigt weiter an. Trotzdem gibt es mehr sozialversicherungspflichtig Beschäftigte. Einige Firmen stellen also doch noch ein.
Der ukrainische Präsident Zelensky kommt heute nach Berlin. Am Mittag ist ein Gespräch mit Bundeskanzler Merz geplant, wie Regierungssprecher Cornelius bestätigt hat. Unionsfraktionschef Spahn hat im RBB 24 Inforadio gesagt, der Besuch von Zelensky sei ein klares Zeichen der deutschen Unterstützung für die Ukraine. Das gelte auch unter der neuen Regierung von Kanzler Merz.
Der kann und wird ihm zu sagen, dass die deutsche Führungsrolle auch in der Verteidigungsunterstützung für die Ukraine, dass das weiterhin gilt. Das ist ja auch das gemeinsame Verständnis in der Regierung, in der Koalition, im Koalitionsvertrag, nicht zuletzt auch die Lieferung an die Ukraine von Waffen. Ich denke, es macht wenig Sinn, über einzelne Waffensysteme zu reden. Putin darf ruhig im Unklaren darüber sein, was wir tun, was wir liefern, welche Möglichkeiten die Ukraine hat. Entscheidend ist, die Ukraine wird so ausgestattet, dass sie sich, dass sie ihre Heimat und auch unsere Freiheit verteidigen kann.
Unionsfraktionschef Jens Spahn, CDU. Russland hat nach ukrainischen Angaben 50.000 Soldaten an der Grenze zur Ukraine zusammengezogen. Moskau plane offenbar eine Großoffensive auf die Region Sumy im Nordosten des Landes, sagte der ukrainische Präsident Zelensky. Seine Regierung habe aber bereits Schritte unternommen, um Russland am Vormarsch zu hindern. Sumy liegt gegenüber der russischen Region Kursk, in die ukrainische Truppen im vergangenen August eingerückt waren. Das Bundeskabinett will am Vormittag weitere Verschärfungen in der Migrationspolitik beschließen. Dazu sollen voraus